Bei mir kamen die Praktika zu dem Ergebnis, dass ich was mit Technik und Programmieren, vielleicht auch was mit ERP machen will. Einfach nur, weil ich in der echten Welt damit Berührungspunkte gehabt habe und nicht nur ein bisschen Theorie und Trockenübungen im Studium. Deshalb wäre mein Ratschlag an alle, probiert euch aus, seht euch verantwortlich für eure eigene Entwicklung und Ausbildung, Weiterbildung und sammelt so viel Erfahrung wie möglich und orientiert euch dann auf Basis dieser Erfahrung weiter.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Ich bin Constanze Marie Teschner und heute sprechen wir über einen Karriereweg, der alles andere als klassisch ist. Von der Kunstgeschichte bis hin zur SAP-Entwicklung bei KPMG. Meine Gästin heute ist Jasmin. Sie ist Assistant Managerin im Bereich Financial Services bei KPMG. Ihr Weg führte sie vom Elektrotechnikstudium über Kunstgeschichte und englischer Literatur bis hin zur technischen Beratung. Heute programmiert sie individuelle SAP-Lösungen für Kunden aus dem Finanzsektor. In dieser Episode wird Jasmin uns erzählen, wie sie durch Praktika ihre Begeisterung für Technik entdeckt hat, was sie an der Arbeit in der SAP-Beratung besonders fasziniert und warum fachliche Vielfalt in der Arbeitswelt von heute oft ein echter Vorteil ist. Jasmin, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist und deinen spannenden Karriereweg mit uns teilst. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich dich als Person gerne etwas näher kennenlernen. Wie findest du das?
Gut, gerne.
Genau, dafür habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht in unserer Kennenlernrubrik Die Fantastischen Vier. Nummer 1, Inspo. Welches Buch, Tool oder Denkansatz hat dich beruflich oder persönlich zuletzt inspiriert?
Meistens inspirieren mich Bücher oder Denkansätze jetzt nicht unbedingt selbst, sondern eher das Lesen oder das Denken. Also neue Ideen, neue Theorien finde ich immer ganz spannend. Egal, ob ich sie jetzt unbedingt teile oder nicht, sondern einfach nur das Beschäftigen mit neuen Ansätzen.
Mhm. So ein Perspektivwechsel, also genau. Ist sehr wichtig. Mhm. Game Show. Welches ist dein Lieblingsspiel?
Ich spiele gerne Terraforming Mars.
Ist es ein Computerspiel oder was?
Das ist ein Brettspiel, das man alleine zu fünft spielen kann. Und dort besiedelt man den Mars als Planeten und kann Ozeane schaffen, Wälder bauen, Städte errichten.
Oh, das notiere ich mir auch gleich. Das klingt wie etwas, das mir auch gefallen könnte. Snack Attack. Ohne welchen Snack überlebst du den Arbeitsalltag nicht?
Ich gönne mir gerne mal einen Schokotino. Das kann unsere Kaffeemaschine hier. Das ist eine heiße Schokolade mit Espresso-Shots drin. Das ist quasi das Beste von allen Welten. Nicht unbedingt der Healthy Snack, aber das tut gut bei einem langen Arbeitstag.
Darum geht es ja auch nicht immer unbedingt. Power Move. Was ist deine wertvollste Eigenschaft?
Ich würde sagen Ehrlichkeit. Zumindest sehe ich mich gerne als eine ehrliche Person, so zumindest als innere Haltung von mir aus.
Jasmin, vielen Dank. Ich finde, wir haben dich als Person näher kennengelernt und ich habe direkt ein paar Tipps mir mitnotiert. Win-win auf allen Seiten. Ich freue mich sehr. Dann können wir ins Gespräch einsteigen. Du hast mit Elektrotechnik angefangen, später aber Kunstgeschichte und englische Literatur studiert. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Mix und wie bist du dann heute in der Beratung gelandet?
Als ich Abitur gemacht habe, war ich mir sehr unsicher, was ich studieren sollte. Ich war sehr gut in, sag ich mal, mathematischen Sachen, technischen Sachen, aber auch in Kunst und Literatur. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das erste Interessengebiet, damit kann man Geld verdienen. Und habe mich erstmal für ein Elektrotechnikstudium entschieden.
Smart.
War dann aber tatsächlich im Studium, im Grundstudium sehr lost. Also ich konnte mir nicht vorstellen, was ich damit beruflich machen will. Und habe dann das Studium abgebrochen. Okay. Und hab dann gesagt, okay, wenn es das erste nicht ist, machen wir mal das zweite.
Mhm. Und nachvollziehbar.
Im Kunstgeschichtestudium hatte ich dann natürlich die Krise, was mache ich jetzt danach? Also Taxifahrer werden, arbeitslos. Das ist der klassische Witz in der Kunstgeschichte, dass man am Ende Taxifahrer wird.
Ich habe Kulturwissenschaften studiert, ich kenne diesen Witz auch.
Ja. Und da musste ich mich, also da hatte ich den Druck, mich für irgendwas zu entscheiden, mich irgendwo zu spezialisieren und habe dann angefangen, wirklich viele Praktikas zu machen. Und egal, welche Praktikas ich gemacht habe, und es waren wirklich viele, ich bin immer in technische Aktivitäten reingerutscht. Ich habe über ein Jahr in einem Antiquitätenhandel gearbeitet. Dort war vor allem alles so in Word und Excel abgebildet, also sehr, sehr unübersichtlich. Und ich habe dann von mir aus mir einfach ein paar neue Sachen beigebracht, eine Access-Datenbank erstellt, um das zu konsolidieren und übersichtlicher abzubilden. Und das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, mich mit Datenkonstrukten und solchen Sachen zu beschäftigen. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte es doch nicht unbedingt jetzt ein kunsthistorischer Beruf sein, nicht unbedingt Exposés schreiben die ganze Zeit, vielleicht doch was mit Technik. Es war relativ am Ende meines Bachelors in Kunstgeschichte und Anglistik als Nebenfach. Und ich habe mir dann sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was ich tatsächlich machen will. Also Optionen waren nochmal Erstdesign und, sage ich jetzt mal, Wirtschaftsinformatik, Informatik, was komplett Technisches wieder zu studieren. Eine andere Sache, ein paar von den ETCs, die ich ja noch hatte, aus dem Elektrotechnikstudium zu benutzen und dann irgendwie in einen Master reinzugehen, der so halb technisch, halb irgendwas anderes ist. Und so die dritte Möglichkeit, die ich mir gesagt habe, okay, versuchst du einfach irgendwo quer einzusteigen, weil Praxiserfahrung hatte ich, grundlegende Technikkenntnisse hatte ich auch. Also ich konnte einigermaßen programmieren, jetzt vielleicht nicht besonders gut, aber das Grundverständnis, was man tatsächlich macht, wenn man programmiert, also was ist ein If, was ist ein Loop, das war vorhanden. Und habe mich dann auf Trainee-Stellen beworben, so mit Ausrichtung ERP, weil mir das ja mit Access schon Spaß gemacht hat. Und dann bin ich bei einer Beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt SAP-basierte Lösungen und Services, insbesondere für Banken, gelandet und habe den die Situation ähnlich wie jetzt erläutert, also dass ich viel Lust habe, was zu lernen. Und die haben mich aufgenommen und ich habe sehr viel gelernt. Kurz danach wurde die Beratungsgesellschaft von KPMG übernommen und dann bin ich bei der KPMG eingestiegen als technische Beraterin, als Entwicklerin in den damals neu gegründeten Bereich Financial Services Core and Finance Systems. Das ist jetzt fast 2 Jahre her. Ich habe jetzt den Jobtitel Assistant Manager und ich entwickle SAP-Lösungen und programmiere halt die SAP-Software.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob alle unsere HörerInnen wirklich wissen, wer oder was SAP ist. Kannst du ja da nochmal so ein kleines Intro geben? Was ist eigentlich das Ziel dieser Software und warum ist sie für Unternehmen so zentral wichtig?
SAP ist ein ERP-System, also Enterprise Resource Planning, quasi eine Software für Unternehmensdatenverwaltung. Du kannst damit zentral, standardisiert und branchenübergreifend deine Geschäftsprozesse abbilden und deine Daten verwalten. SAP wird von Banken und Versicherungen genutzt. Das ist der Sektor, in dem ich unterwegs bin, aber auch von vielen, vielen anderen großen Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen. Also überall auf dem Markt ist die SAP vertreten. Ich beschäftige mich, wie erwähnt, primär mit den zentralen Daten, die im Banken-, Versicherungen-, Förderbankenumfeld zu finden sind und kümmere mich da so um Kundendaten wie Name, Adresse, Bankverbindung, Vertragsdaten, Vertragskonditionen, Förderantragsdaten, solche zentralen Geschäftsdaten. Die Firma SAP bietet bereits viel Software an, um Geschäftsprozesse abzubilden, aber solche Prozesse sind nicht überall gleich, weshalb der Bedarf an kundenspezifischen Lösungen besteht und genau solche setze ich um.
Viele Unternehmen, gerade in der Finanzbranche, stehen aktuell vor großen Herausforderungen wie Digitalisierung, Regulatorik oder wachsende Datenkomplexität. Wie unterstützt ihr mit euren SAP-Lösungen genau an diesen Stellen?
Das sind drei sehr komplexe, aber auch sehr, sehr spezifische Themen. Also jeder Kunde von uns ist anders gefordert, mit diesen Themen umzugehen, einfach weil es sehr unterschiedliche Kunden sind, sehr unterschiedliche Geschäftsprozesse, wie schon erwähnt. Prinzipiell geht es uns darum, genau zu erkennen, was beispielsweise die Regulatorik fordert und was der Kunde bereits hat an Systemen, an Software, an Prozessen, die sich damit decken. Und daraus schließen wir dann, was müssen wir anpassen, was müssen wir neu entwickeln, wie müssen wir das umsetzen. Beispielsweise kann ich hier DSGVO anbringen. Also wir haben alle das Recht darauf, vergessen zu werden. Meistens sind es so Pi mal Daumen 10 Jahre Aufbewahrung der Daten. Also dein Name, deine Anschrift, deine Adresse, die werden in der Bank irgendwann gelöscht. Da kann man sich den Projektaufbau so vorstellen, dass wir Fachexperten haben, die das Anforderungsmanagement betreiben. Da geht es prinzipiell genau darum, herauszufinden, wo muss ich überhaupt hier was löschen? Wo sind kundenspezifische Daten? Wo überall steht das Geburtsdatum, das dann gelöscht werden muss, drinne? Nach der Identifikation der kundenspezifischen Daten folgt dann natürlich die Umsetzung des Löschens. Die SAP bietet dort im Standard schon sehr, sehr viel an. Mhm. Aber es werden nicht immer alle Sachen, vor allem die, die sehr kundenspezifisch sind, das heißt, die von irgendeinem Entwickler mal spezifisch für diesen Kunden programmiert wurden, mitgelöscht. Obwohl das ein recht abstraktes Thema ist, also Löschen von Daten, DSGVO, irgendeine Regulatorik, ist es, glaube ich, intuitiv verständlich, dass wenn eine Software für einen spezifischen Kunden bereitgestellt wurde, die SAP das nicht wissen kann und damit auch nicht diese Daten im Standard mit löschen kann. Und um das sicherzustellen, sind wir unterwegs. Ein anderes heißes Thema ist derzeit die S/4HANA-Transformation. Mhm. Prinzipiell ist S/4HANA eine neue Softwareversion von SAP, die aber auch mit neuen Prozessen einhergeht. Die gibt es auf dem Markt seit 2015, glaube ich. Also ist auch nicht mehr die neueste. Der Zeitpunkt, an dem wir jetzt sind, ist, dass in ein paar Jahren die meisten Wartungsverträge auslaufen von den Banken und den Versicherungen, die unsere Kunden sind. Das bedeutet, die sind jetzt sehr motiviert, auf S/4HANA umzusteigen. Mhm. Die Herausforderung dabei sind die neuen Prozesse. Also die Software funktioniert nicht 1:1 genauso wie vorher. Also in den Projekten geht es dann darum, zu analysieren, wie man die bestehenden Prozesse, die halt oft auch mit kundeneigener Software implementiert wurden, so transformiert, dass sie mit den neuen SAP-Standardprozessen zusammenarbeiten. Und wenn man die Anforderung formuliert bekommt, in dem Umfeld ist es oft, ist alles soll genauso funktionieren wie vorher. Das ist beispielsweise eine Formulierung, die ich recht oft gehört habe im Kontext der S/4HANA-Transformation. Das ist das Ziel des Endanwenders, dass sich eigentlich nichts ändern soll, obwohl sich der komplette Unterbau in SAP quasi ändert.
Wow.
Das ist natürlich ein Riesenbrocken.
Ja, klingt nach einer großen Herausforderung, der du dich da regelmäßig stellen musst. Aber so wie ich es wahrnehme, ist es ja genau das, was dich auch reizt.
Genau, das macht Spaß.
Kannst du mir ein Beispiel nennen, wie ihr durch eine SAP-Implementierung oder Erweiterung einen echten Mehrwert für einen Kunden schaffen konntet?
Prinzipiell hoffe ich, dass ich das in jedem Projekt irgendwie mache. Also, dass sich irgendjemand dann am Ende freut oder zumindest weniger über SAP ärgert, weniger über die Software, mit der er arbeitet oder mit der sie arbeitet, ärgert. In einem meiner letzten Projekte ging es um Bonitätsdaten. Das bedeutet, wie kreditwürdig ein Kunde ist. Die SAP bietet dafür Standardfelder, aber unser Kunde, also die Bank, braucht deutlich feinere Informationen, um gesetzliche Anforderungen wie Regulatoriken zu erfüllen und gleichzeitig auch in der Kundenbeziehung genau feingranular zu wissen, okay, wie ist dieser Kunde mit seinen Zahlungen? Gibt es Ausfälle? Warum? Woher? Können wir da nachsichtig sein? Warum? Wie lange? Und ähnliche Auswertung. Wir haben also den SAP-Standard so erweitert, dass die Bank genau sehen konnte, ob ein Kunde ein bestimmtes Risikoprofil hat oder auch nicht. Mhm. Also nicht nur über ein einfaches Rating, sondern sehr genau an verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselt. Das klingt vielleicht ein wenig abstrakt, aber hat im Endeffekt die Wirkung, dass die Fachabteilung, die mit dieser Software arbeitet, die sich damit beschäftigt, wie ist der Kunde geratet, wie gehe ich mit dem um, hat der Ausfälle, dass deren Leben deutlich einfacher wird. Also das ist mein Ziel, wenn ich programmiere, dass kein Sachbearbeiter merkt, dass ich jetzt da 1000 Zeilen Code hinzugefügt hat, sondern dass er sich freut, okay, jetzt sehe ich das hier auch in der Übersicht und dann weiß ich, okay, genau so und so sieht es mit dem Kunden aus. Ich muss nicht 24 Fenster öffnen und mir selbst die Verknüpfung irgendwie zusammendenken, sondern ich habe das übersichtlich und kann mir dann meine Schlüsse ziehen und fröhlich weiterarbeiten.
Ich finde das gar nicht so abstrakt. Du hast mir das sehr gut beschrieben. Und wenn ich es richtig verstehe, erleichterst du damit ja nicht unbedingt nur die Arbeit eurer Kunden, also das schon auch in erster Linie, aber auch deren Kunden profitieren ja davon, wenn sie zielgerichteter ja angesprochen werden können, vielleicht früher über irgendwas informiert werden können. Also diese Art von Feintuning und Individualisierung, davon profitieren ja wirklich Menschen auf vielen Ebenen.
Genau.
Nochmal einen kleinen Schritt zurück zu deinem Werdegang. Welche Erfahrungen aus Praktika oder Nebenjobs waren für dich besonders hilfreich beim Einstieg in die SAP-Beratung? Auf den ersten Blick wirkt das ja eher etwas bunt, aber irgendwie hast du ja die Fäden doch zusammengeführt. Ja, was war da essentiell für dich?
Wirklich das Praktika machen und Nebenjobs zu haben. Als ich Elektrotechnik studiert habe, habe ich mir nicht sehr viele Gedanken über meine Zukunft gemacht. Ich habe nebenbei beim Bäcker gejobbt, weil ich in der Nähe von dem Bäcker gewohnt habe und war dadurch im Studium natürlich auch orientierungslos. Ich hatte keine Berührungspunkte mit irgendetwas, was einem Arbeitsalltag gleicht, den ich durch das Studium natürlich angestrebt habe, und konnte eigentlich gar nicht wissen, was ich mal in der Zukunft machen will, weil ich gar keine Praxiserfahrung hatte. Als ich Kunstgeschichte studiert habe, habe ich viele Praktika gemacht und bin, wie beschrieben, als quasi IT-Betreuer in einem Antiquitätenhandel gelandet. Das Praktikum war damals ausgeschrieben auf jemanden, der Exposés schreibt, kunsthistorische Exposés schreibt und mit WordPress umgehen kann. Die Weiterentwicklung, die kam sehr, sehr organisch. Bei mir kamen die Praktika zu dem Ergebnis, dass ich was mit Technik und Programmieren, vielleicht auch was mit ERP machen will. Einfach nur, weil ich in der echten Welt damit Berührungspunkte gehabt habe und nicht nur ein bisschen Theorie und Trockenübungen im Studium. Deshalb wäre mein Ratschlag an alle: probiert euch aus, seht euch verantwortlich für eure eigene Entwicklung und Ausbildung, Weiterbildung und sammelt so viel Erfahrung wie möglich und orientiert euch dann auf Basis dieser Erfahrung weiter. Im Thema Weiterentwicklung ist auch die KPMG echt super. Also ich habe sehr, sehr viele Weiterbildungsangebote, die ich immer von meinem Arbeitgeber bekomme, und die schaffe ich manchmal gar nicht zeitlich. Bei der KPMG kann sich jeder sehr vielfältig auch weiterentwickeln.
Ich möchte es mir gerne noch etwas praktischer vorstellen können. Kannst du mich ein bisschen mitnehmen in deinen Projektalltag? Also wann kommst du zum Beispiel auf ein Kundenprojekt drauf? Und welche Rolle übernimmst du dann? Und wie viel direkte Zusammenarbeit gibt es dann auch mit den Kunden? Oder bist du da eigentlich nur vor deinem Bildschirm und programmierst? Das möchte ich mir gerne nochmal vors innere Auge rufen können.
Prinzipiell unterscheidet sich der genaue Aufbau von Projekt zu Projekt. Um Software umsetzen zu können, brauchen wir am Anfang erstmal eine Anforderung. Das heißt, eine Definition davon, was genau implementiert werden muss. Mhm. Je genauer, desto besser. Beispielsweise, wenn wir ein Portal haben, um unseren IBAN, unsere Bankverbindung zu verwalten, dann muss genau definiert werden, was gehört da überhaupt dazu. Also, du möchtest deine Adressdaten verwalten. Was gehört dazu? Die Straße, die Hausnummer, dein Name gehört dazu. Mhm. Ja. Und dazu auch noch, welche Prüfungen durchlaufen werden müssen, um diese Daten zu validieren. Beispielsweise Vorname und Nachname sollten keine Zahl beinhalten. Was soll passieren, wenn da jemand eine Zahl eingibt? Soll da ein Fehler geworfen werden? Soll das automatisch berichtigt werden? Bei Name und Vorname hört sich das sehr intuitiv an, aber bei Beispielen wie IBAN ist das ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel, wenn deine IBAN zu kurz ist, wenn deine Bankleitzahl zu kurz ist, soll da einfach ein paar Nullen am Anfang hinzugefügt werden, weil meistens ist genau das der Fall, dass da einfach die Nullen nicht mit eingetragen werden, oder sollen da irgendwelche anderen Routinen durchlaufen werden. Das muss sehr genau aufgenommen werden. Was wünscht sich der Kunde? Da haben wir Experten dafür im Team, die sich genau damit beschäftigen, das zu koordinieren, zu kommunizieren mit dem Kunden und für uns aufzunehmen. Nächster Schritt ist dann die Entwicklung. Das bedeutet, ich bekomme diese Anforderung und setze diese Anforderung um. Und danach wird das Ganze getestet. Das sind oft genau die gleichen Kollegen, die die Anforderung aufgenommen haben, aus dem einfachen Grund, weil sie am besten wissen, wie genau es funktionieren soll. Und so schließt sich dann der Kreis. Mhm. In so einer Projektkonstellation habe ich relativ wenig mit dem Kunden zu tun. Da haben wir Anforderungsspezialisten, die in einem sehr großen Maße Sachen aufnehmen, Anforderungen aufnehmen und dann an uns weitergeben. Aber zum Beispiel in Projekten, wo es eher darum geht oder wo der Kunde eher sich wünscht, eine technische Beratung zu haben, also wie kann man was am besten umsetzen technisch, da bekommen wir bereits Anforderungen relativ kleingranular von dem Kunden. Das sind nicht sehr komplexe, wie ich möchte bitte ein neues Portal haben, sondern eher kleinere Anpassungen. Und wenn dort Ungereimtheiten bestehen oder wir sagen, okay, technisch muss da was geklärt werden, gehen wir dann direkt auf den Kunden drauf zu. Das bedeutet, es gibt Projekte, wo ich sehr, sehr wenig mit einem Kunden zu tun habe, wo ich eigentlich nur mit meinem Team zusammenarbeite, und andere Projekte, wo ich direkt im Kundenkontakt bin die ganze Zeit.
Ein weiterer Schwerpunkt deiner Arbeit ist das Schnittstellenmanagement. Kannst du mir erklären, was daran besonders spannend und vielleicht auch herausfordernd ist?
spannend ist es für mich vor allem, weil Schnittstellen Spaß machen. Bei dem Thema geht es prinzipiell darum, dass SAP selten das einzige System ist, was bei dem Kunden im Einsatz ist. Und um Prozesse zu automatisieren und Daten auszutauschen, muss die Software ja mit der anderen Software kommunizieren. Hier geht es beispielsweise auch wieder um eine Portalanbindung. Wir haben zum Beispiel als Richtlinie, um wieder das zum Thema Richtlinien und Datenmanagement zu kommen, das Online-Zugangsgesetz. Das bedeutet, die Banken, Versicherungen sind verpflichtet, grundlegende Aktionen online verfügbar zu machen, dir als Kunden verfügbar zu machen. Und damit die Bank das machen kann, muss das Portal ja irgendwie an SAP angebunden sein. Es gibt Möglichkeiten, solche Portale direkt mit SAP zu entwickeln. Also du kannst Cloud-Entwicklung machen mit SAP, ist aber nicht immer die Lösung, für die sich die Kunden entscheiden. Und in jedem Fall muss es ja irgendwie kommunizieren. Also irgendwie muss das Feld, das du in der Oberfläche befüllst, am Ende in der Datenbank landen. Und das ist prinzipiell das Thema Schnittstellenanbindung. Und es macht halt Spaß.
Das reicht mir. Diese simple Beschreibung, die nehme ich ganz genauso mit. Manchmal muss es ja gar nicht viel komplizierter sein. Für mich ist es kompliziert genug, was du hier gerade beschreibst, aber ich höre auf jeden Fall deinen Enthusiasmus dabei heraus. Was würdest du Studierenden raten, die sich für Technik interessieren, aber eben nicht aus einem klassischen Informatikstudium kommen und eben auch vielleicht trotzdem in die Beratung wollen, also deinen Karriereweg gehen am Ende des Tages?
Grundlegend genau das, was ich gemacht habe. Einfach ausprobieren und wenn du dir sicher bist, hey, ich hätte wirklich Lust, sowas zu machen, dann einfach machen. Es gibt sehr viele Quereinsteiger, die in der Beratung oder Entwicklung unterwegs sind, sind meistens eher Ingenieure, Physiker, Mathematiker als die Kunsthistoriker. Aber es gibt viele Quereinsteiger. Es ist grundlegend eine Branche, die sehr freundlich dem Quereinstieg gegenübersteht. Es liegt grundlegend daran, dass die Programmiersprache ABAP, mit der ich mich beschäftige, die wird nicht an Unis gelehrt oder nur sehr selten an Unis gelehrt. Das bedeutet, die Informatikstudenten, die Wirtschaftsinformatikstudenten, die bei uns einsteigen, haben, wenn dann, auch nur eine sehr rudimentäre Vorstellung von der Programmiersprache, die wir benutzen. Und wir haben Strukturen, mit denen man das lernen kann. Da gehören auch Branchenspezifika dazu. Das ist auch nicht was, was jeder Informatikstudent, vielleicht die Wirtschaftsinformatiker dann eher, unglaublich viel im Studium hat. Das bedeutet, die interne Weiterentwicklung, die interne Weiterbildung, die ist bei uns organisiert. Wir können lernen. Du hast mehr zu lernen als Quereinsteiger. Das sollte jedem klar sein, dass man ohne Informatikstudium in der Entwicklung mehr zu lernen hat als mit Informatikstudium.
Aber ja, es ist logisch.
Aber es ist was, was man lernen kann. Und ich habe super Kollegen. Bei uns steht keiner alleine da. Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen einander.
Jasmin, danke für dieses offene und inspirierende Gespräch. Ich fand es unglaublich spannend, wie du deinen ganz eigenen Weg gegangen bist, eben von der Kunstgeschichte zum Code sozusagen und dabei so viel Neugier, Mut und Klarheit mitgebracht hast. Und ich muss sagen, ich konnte mich an vielen Stellen richtig gut in deine Story hineinfühlen und fand es total empowernd zu hören, wie du dich in der Tech-Welt positioniert hast und das eben ohne den klassischen Hintergrund. Vielen, vielen Dank.
Danke, mich gefreut.
Liebe HörerInnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Career2Go. Teilt die Episode mit anderen, die sich vielleicht auch gerade fragen, ob sie technisch genug sind und lasst euch von mehr Karriere-Stories inspirieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.